Wenn ich das Wort Jugendherberge sage, dann erinnerst du dich ganz bestimmt an deine Klassenfahrten. Also ich wette, dass du früher mit deiner Klasse die Zeit in einer Jugendherberge verbringen durftest oder musstest, na, wie auch immer, und dass du dort den berühmten Hagebuttentee getrunken hast. Also ich glaube, die Jugendherbergen, die wurden auch nur erfunden, damit irgendjemand Hagebuttentee verkaufen konnte. Aber wo wurde die Jugendherberge erfunden? Sei gespannt, gleich kommt die Antwort.
Schlauer auf die Dauer, der Wissenspodcast. Hier gibt es Bildung zum Weitersagen und Deutsch zum Mitreden.
Hallo, ich bin Philipp Kaute, hier ist euer Wörterfuchs und hier gibt es Wissenshäppchen für deinen Smalltalk. Und einen kuriosen Funfact kann ich schon mal sofort mit auf den Weg geben. Wir machen es so. Also ein kurioses Wissenshäppchen gibt es jetzt und das zweite gibt es in oh, so 6, 7 Minuten, so am Ende der Folge. Also, Funfact Nummer 1. Die Jugendherberge wurde in Deutschland erfunden. Und zwar im Sauerland. Ja, im Sauerland gab es die erste Jugendherberge in Deutschland. So, das kannst du jetzt schon mal mitnehmen. Ja, also wenn du den Podcast jetzt ausschalten würdest, was du bitte nicht tust, aber dann kannst du das jetzt schon mal weitererzählen. So, aber wie genau kam es dazu? Das nehmen wir jetzt mal unter unsere Historikerlupe. Und ich muss gerade daran denken, dass ich nicht nur als Schüler mit der Klasse, also in der 4. Klasse oder in der 3., in einer Jugendherberge war. Das war die Ronneburg. Ronneburg bei Hessen, also in Hessen natürlich. Ich glaube, das ist bei Limburg, wenn mich nicht alles täuscht, oder was Richtung Hanau. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls waren wir dort auf einer Burg und sind dann, haben noch einen Ausflug gemacht nach Steinau in das Theaterstädtchen. Aber gut, wie auch immer, Jugendherberge. Ich weiß, in der 10. Klasse waren wir dann in Südfrankreich, in der Provence, nämlich in der Stadt. Oh, jetzt müsste ich überlegen, wo wir da waren. Also das war eine tolle, tolle Fahrt. Das war im Jahr 2000, 10. Klasse. Und das war die Stadt Avignon. Genau, Sur-le-Pont d'Avignon. Und da haben wir mal 2 Wochen als Schulklasse oder als Doppelschulklasse, ich glaube, wir waren 2 Schulklassen im Jahr 2000 Urlaub gemacht und Studienfahrt und ja, die Zeit in einer Jugendherberge verbracht. Aber ich habe ja auch mal Zivildienst gemacht, 10 Monate im Krankenhaus gearbeitet, Klinikradio. Und also auf die Bundeswehr hatte ich keine Ambition. Weißt du, da steht dann einer und sagt und brüllt dich an, ja, und sagt dann so: Soldaten, ich sage alles nur einmal. Ich wiederhole, ich sage alles nur einmal. Nee, also dann lieber Zivildienst. Und wir mussten damals für 2 Wochen auf ein Zivi-Seminar und da waren wir in so einer Jugendherberge bei Nassau. Und totales Klischee in Realität, also eine spartanische, total schlicht eingerichtete Stätte mitten in der Pampa. Drumherum gab es gar nichts und wir hatten irgendwie nur Gesprächsgruppen und Spiele, die kein Mensch brauchte. Und wir Zivis, wir dachten damals nur: Mann, wann sind diese 2 Wochen endlich rum? Aber der Beginn der Jugendherberge, um den zu verstehen, müssen wir zurück ins Kaiserreich. Und jetzt sind wir mittendrin im historischen Stoff. Du weißt vielleicht, das Kaiserreich, das Deutsche Reich, wurde 1871 gegründet und bestand dann bis zum Ende des Ersten Weltkrieges, also 1918. 1919 wurde dann die Weimarer Republik gegründet. Und es war eine sehr, sehr strenge militärische Zeit. Das preußische Militär, das war so das Idealbild in der damaligen Zeit. Und die Jugend, die wurde zu strengem Gehorsam erzogen. Also es gab Drill, es gab soldatische Erziehungsmethoden. Bei manchen Leuten, da musste wirklich nur eine Stubenfliege vorbei schwirren, ja, und die Leute standen stramm. Also das war in der ganzen Gesellschaft so. Man war durch und durch militärisch Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts. Und die Jugend wollte ausbrechen. Und damals sind viele junge Menschen wandern gegangen, weil die einfach ausbrechen wollten aus diesem System des militärischen Drills und des Gehorsams. Die wollten frei sein. Und die Jungs durften endlich mal den Hemdkragen aufmachen. Und die Mädchen durften endlich mal die Haube vom Kopf nehmen und sich in der Natur frei fühlen. Und dann gab es einen Mann, das war ein gewisser Richard Schirrmann, 1912. Übrigens 1912, das war dasselbe Jahr, in dem die Titanic untergegangen ist, hat aber damit ja nichts zu tun. Also 1912, Richard Schirrmann, der war im Sauerland, also im heutigen NRW. Heute würde der wahrscheinlich nicht mehr genügend Jugendliche zum Wandern zusammenbekommen. Ja, der würde wahrscheinlich irgendwas posten wie, wer kommt mit zum Wandern? Und wenn das jemand lesen würde, würde er schreiben, hä, Wandern? Ich kenne höchstens einen Fisch namens Wanda, ja, aber durch den Waldstreifen. Aber das wollten die Schüler, Schülerinnen damals. Die wollten raus in die Natur, weg von diesem System aus Drill und Gehorsam. Aber dieser Herr war mit den Schülern eben auf Wanderschaft und dann hat's geregnet und die kamen in einer Schule unter. Und so kam er im Jahr 1912 auf die Idee, ja Mensch, ich richte einfach eine ständige Jugendherberge ein. Und nicht nur so ein Provisorium, weil die waren da halt nur in der Schule, weil es geregnet hatte. Und es gab damals schon eine Burg, 700 Jahre alt. Und auf dieser jahrhundertealten Burg aus dem Mittelalter, das war die Burg Altena im Sauerland. Und da hat er eine ständige Jugendherberge errichtet. Das war natürlich mit den heutigen Jugendherbergen nicht mehr vergleichbar. Ja? Also erstmals war da wirklich ein Programm, an das sich die Jugendlichen halten mussten. Also tägliches Wandern stand auf dem Programm. 1913, 1914. Und man muss sich das mal vorstellen. Die Jugendlichen mussten 25 Kilometer am Tag wandern. 25 Kilometer. Am Tag. So viel legt ein heutiger Durchschnittsdeutscher im ganzen Leben zurück. Ja? Wenn man alle Wege zum Auto zusammenrechnet, dann vielleicht. Und die Jugendlichen, die hatten damals auch nur kaltes Wasser. Keine warme Dusche. Und das Schwierigste, sie hatten Küchendienst. Ja, aber trotzdem war das damals wichtig, denn gerade im Ruhrgebiet der Jahre 1910, 1915, da gab es einfach viele schmutzige Industriestädte. Also die Industrialisierung war ja nicht nur auf ihrem Höhepunkt, sondern der Höhepunkt war beinahe schon überschritten, aber das war ja das Industriezeitalter vor dem Ersten Weltkrieg. Und es gab so viele Industriestädte mit Ruß und Dreck der Industrialisierung. Die hatten da ja noch nicht so Filter wie heute. Und so konnte aber die Jugend mal raus. Die haben gesagt, völlig egal, auch wenn wir viel wandern müssen, auch wenn wir nur kaltes Wasser zum Duschen haben, ja, auch wenn wir Küchendienst schieben müssen, aber wir konnten frei atmen in der Natur. Übrigens, auf der Burg Altena kann man sich heute noch anschauen, wie die Schüler damals ihre Zeit verbracht haben und wie sie da auf engen Holzbetten und auf Stroh geschlafen haben. So nach dem Motto, ich schlaf auf Holz, ich schlaf auf Stroh, aber trotzdem bin ich froh. Ja, ich bin nämlich nicht ölverschmiert und ich habe das Wandern zelebriert. Tja, und der Begründer, der Richard Schirrmann, der ist 1961 gestorben, da war er 87 Jahre alt. Aber jetzt weißt du, das ist die erste Jugendherberge der Welt, kurz vor dem Ersten Weltkrieg im Sauerland gegeben hat. Und damit sind wir beim Pfiffikus Sprachservice. Jetzt kommt Deutsch zum Mitreden zur vollen Geltung, denn du sollst ja auch etwas haben für deinen Smalltalk. Und du weißt ja sicher, dass man zwischen den Feiertagen, also nach Weihnachten, sich einen guten Rutsch wünscht. Ja, die Leute wünschen sich gegenseitig so guten Rutsch. Ja, guten Rutsch. Aber warum sagt man eigentlich guten Rutsch? Also man will ja nicht, dass einer ausrutscht. Diese Redensart, guten Rutsch, die man vor Silvester sagt, das kommt laut Duden aus dem Hebräischen, nämlich heißt es im Original guten Rosch und der Rosch ist der Anfang, also der Neubeginn. Also wenn wir uns gegenseitig einen guten Rutsch wünschen, dann wünschen wir uns eigentlich gegenseitig einen guten Anfang, einen guten Beginn. So, und ich gebe dir den tollen Tipp, schau dir mal meine Homepage an, www.philippkaute.de, da findest du mehr über meine Bücher und meine Vorträge. Und ganz wichtig, abonniere diesen Podcast, abonniere Deutsch zum Mitreden, denn dann bist du schlauer auf die Dauer und du wirst klug auf Knopfdruck.